Franziska Büschelberger hat die Unpaid Care Work Initiative auf LinkedIn ins Leben gerufen und macht damit auf den Wert von Sorgearbeit in unserer Gesellschaft aufmerksam. Wir sprechen heute darüber, warum der geringe Stellenwert von Care-Arbeit in unserer Gesellschaft ein Problem ist und wie sich das ganz konkret auf Teilzeitarbeitende auswirkt und was passieren müsste, damit sich endlich etwas ändert. Herzlich willkommen, Franziska. Ich freue mich sehr, dass du da bist.
Vielen Dank, Johanna. Ich freue mich.
Ja, wir kennen uns ja schon länger oder sehen uns schon länger, sagen wir so, vor allem auf LinkedIn. Du hast mit Unpaid Care Work ja eine Initiative geschaffen, die sehr sichtbar ist, auch auf LinkedIn. Magst du erstmal nochmal kurz erzählen, erstmal, was ist Unpaid Care Work und wie bist du dazu gekommen?
Also ich sage immer gerne, ich habe das aus Versehen gemacht. Viele glauben immer, dass ich das lange geplant habe, habe ich nicht. Ich bin viele, viele Jahre alleinerziehend gewesen und ein zutiefst ehrlicher Mensch. Deswegen habe ich schon immer meine eigene Sorgeverantwortung im Lebenslauf eingetragen. Schlicht, weil es nicht anders ging, weil der erste Anruf aus dem Kindergarten, das war klar, dass der irgendwann kommt. Und dann hätte ich nicht dann erst um die Ecke kommen wollen. Ach übrigens, ich bin Mutter. Deswegen habe ich meine Kinder schon immer ganz ehrlich im Lebenslauf angegeben und habe da nicht hinterm Berg gehalten mit. Und davon mal abgesehen, dass Elternzeit auch eine jahrzehntelange informeller Bildungsprozess ist, weil ich das, was ich da tue jeden Tag, das ist wertvoll. Und das Wissen, was ich da aufgebaut habe, nehme ich auch mit an meinen Arbeitsplatz. Und deswegen habe ich das halt schon immer eingetragen. Und dann bin ich weiß gar nicht, vor 2,5 Jahren oder vor 3 Jahren jetzt fast zu LinkedIn gegangen. Und wollte auch dort, weil ich wollte mir eine Selbstständigkeit aufbauen, weil ich wusste, irgendwann gehen meine Kinder aus dem Haus. Und habe dort eingetragen, wo ich überall berufliche Steps hatte. Unter anderem wollte ich auch eben meine eigene Elternschaft eintragen. Und dann taucht dann eben immer so ein Logo auf, wo man eigentlich beschäftigt war.
Ja.
In dem Falle blieb der halt grau, weil da stand kein Unternehmen dahinter. Und da dachte ich so, na toll, das ist mal wieder nichts. Und an der Stelle habe ich dann aber gedacht, Mensch, hier könnte ich vielleicht was ändern? Was brauche ich, damit da ein Logo erscheint? Und habe schlichtweg eine Unternehmensseite angelegt auf LinkedIn. Mir überlegt, wie könnte ich die jetzt nennen? Care Work ist ja etabliert inzwischen. Das Ganze ist unbezahlt, ja, unpaid. Und habe das so genannt, dass das die Sorge- und Pflegeverantwortung generell Care-Arbeit, also nicht nur Eltern, sondern auch Pflegende, die mit gemeint sind. Und habe dann gedacht, okay, cool, verlinke ich. Und sofort, es hat sofort was mit mir gemacht. Ich bin sofort ein Stückchen, es war plötzlich was Greifbares. Ich war da ja zu dem Zeitpunkt schon, keine Ahnung, 18 Jahre Mutter und habe gedacht, jetzt rufe ich einmal im Monat mein ganz kleines Netzwerk, was ich damals hatte, auf. Wenn ihr sichtbar werden wollt und wertgeschätzt auf beruflicher Ebene mit dem, was ihr da tut, jeden Tag in eurer Sorge- und Pflegeverantwortung, dann müsst ihr damit auch sichtbar werden auf beruflicher Ebene. Tragt es in euren Lebenslauf ein. Ja, also dann weiß nicht, ob du dich noch erinnerst. Ich habe das bis heute noch in Erinnerung, was dann losgetreten wurde. Und das ist der Hintergrund eigentlich, dass ich, wie ich dazu gekommen bin, weil ich einfach ehrlich das immer angegeben habe. Und worum geht's da? Es geht am Ende darum, bei Unpaid Care Work, wir haben das, ich habe dann Katrin Fuchs, sie hast ja auch vor kurzem, habe ich gesehen. Ja. Ne? Wir haben uns, glaube ich, am zweiten Tag online getroffen und waren völlig aufgelöst und aus dem Häuschen, was da jetzt gerade losgetreten ist. Und ich so, Katrin, das müssen wir jetzt festhalten, dass wenn da so ein großer Bedarf dahinter steckt, dann lass uns da was draus machen. Hast du Lust, dass wir das zusammen irgendwie, und Katrin war sofort auch begeistert und ich bin so ein bisschen diejenige, die das pusht und mitzieht, weil ich so eine Vision einfach vor mir habe. In meiner Vision liegt es, Unpaid Care Work in ein paar Jahren wirklich in jedem Lebenslauf und bei jedem Personaler deutschlandweit und über die Grenzen hinaus auf dem Tisch. Und Katrin ist mir eine unglaublich wertvolle Begleiterin mit ihrem Weitblick, was Vereinbarkeit alles bedeutet. Ja. Genau, und darum geht es am Ende. Es ist ein Werkzeug, es ist ein Geschenk an alle, die Sorgearbeit und Pflegearbeit leisten und das in den Lebenslauf eintragen und am Ende aber eben auch um die Kompetenzen, die wir damit aufbauen, dass wir das einfach sichtbar machen und für Sichtbarkeit sorgen, ja.
Welche Erfahrung hast denn du selbst mit diesem Sichtbarmachen gemacht? Also ich habe jetzt diese Diskussion im Ohr, eben trage ich jetzt Elternzeiten ein in meinen Lebenslauf oder nicht? Also es ist ja genau die klassische Diskussion, die da dahinter steht. Und klar, da gibt es immer Differenzierungen. Also bei manchen Leuten, sag mal, geht es eh gar nicht anders, weil die Lücken einfach zu groß sind, ja, und die muss ich irgendwie erklären können. Bei anderen zum Beispiel, wenn ich zum Beispiel meinen Lebenslauf angucke, ich war zwar zweimal in Elternzeit, jedes Mal 7 Monate, aber bei einem Arbeitgeber schreibe ich jetzt nicht extra nochmal hin. Ja? Genau. Also die Frage ist, welche Erfahrungen machst du, macht ihr, machen andere mit dieser Transparenz? Kannst du da noch was dazu sagen?
Ganz unterschiedlich und ganz ehrlich, ich kann jede, gerade insbesondere Frau, verstehen, die es nicht einträgt, weil sie Angst hat und Sorge hat, dass ihr das negativ ausgelastet wird. Vollstes Verständnis. Am Ende muss es sich für jeden richtig anfühlen. Letztens hat eine Mutter, die hat 5 Kinder, und sie hat gesagt, sie trägt es nicht in den Lebenslauf ein für den Erstkontakt, wo man die Bewerbung hinschickt, weil sie einfach weiß, das ist ja auch immer so ein Perspektivding. Mein Gegenüber hat vielleicht ein Kind oder vielleicht gar kein Kind und kann sich das überhaupt nicht vorstellen, wie das zusammengehen soll. Ja. Und sie sagt, das fand ich sehr, sehr toll, sie trägt es nicht direkt ein in den Lebenslauf, aber wenn sie im Gespräch, dann zum ersten Gespräch eingeladen wird, dann sagt sie, dass sie Kinder hat, wie viele sie hat und kann auch gleich mit ihrer ganzen Persönlichkeit in diesem Raum auch sehr glaubhaft darstellen, wie kriegt sie das denn jetzt unter einem Hut? Ja. Ne? Es ist immer auch, am Ende finde ich, ist es ein Ding, dass es sich für einen selbst richtig anfühlt, weil wenn es sich falsch anfühlt, dann stimmt auch irgendwas nicht. Und es ist auch ein Unterschied, wann ich diesen Weg gehe, der Sichtbarkeit.
Ja.
Also ich animiere jeden, mutig zu sein und sich auch eben, wie gesagt, deswegen gehe ich auch raus und kläre über die Kompetenzen auf, die beruflich relevanten und wie ich die übersetzen kann in den Arbeitsmarkt, quasi den Sprech anders umformulieren, dass am Ende ist es derselbe Skill. Weil wenn ich etwas zu Hause gut kann, dann kann ich es ist zwar ein anderer Kontext, aber ich nehme ja den Skill trotzdem mit. Und wie kann ich das anders formulieren, damit ich dann auch nicht sage, ja, bei meinen Kindern und bei meiner Familie, sondern einfach den Sprech, also auf den Arbeitsmarkt übersetze. Und schon macht das was ganz anderes mit einem. Und dann gibt es zum Beispiel Väter, die sagen, na ja, 2 Monate Elternzeit, das lohnt sich bei mir nicht einzutragen. Wo ich dann immer sage, und was ist danach? Bist du dann kein Vater mehr? Wir hören ja nicht auf. Und deswegen steht bei mir 20 Jahre Unpaid Care Work im Lebenslauf. Ja. Also die Erfahrung ist, es muss jeder für sich selber schauen und mutig sein und welchen Weg er gehen kann.
Ich habe mich jetzt ganz erinnert auf die Argumentation und die Sichtweise an die Frage, sage ich, wenn ich mich bewerbe, dass ich in Teilzeit arbeiten möchte oder nicht. Also bei Teilzeit dann jetzt sagen, wie immer, also wenn du in sehr geringen Stundenquoten unterwegs bist, dann musst du es machen, da bringt es nichts. Aber wer jetzt, sag ich mal, Vollzeit nahe arbeitet zum Beispiel, ist es aus unserer Sicht oder glaube ich generell super legitim zu sagen, dann komme ich im ersten Gespräch damit um die Ecke und gucke erstmal, wie da die Reaktion aussieht. Einfach um meine Chance zu erhöhen, wie du es gerade auch beschrieben hast, überhaupt eingeladen zu werden. Und ja. Das ist, glaube ich, schon, also gerade jetzt im aktuellen Arbeitsmarkt ein sehr valider Punkt, muss man ja leider sagen, je nachdem, was man so macht, aber da ist es ja, es ist gerade so mittelgemütlich, würde ich sagen.
Und es kommt auch immer drauf an, wer sitzt mir gegenüber.
Ja.
Kann ich da andocken? Ist das vielleicht auch Mutter oder Vater? Ja. Das ist auch, macht auch nochmal einen Unterschied.
Ja. Genau, und das weiß ich halt oft erst, wenn ich dann im Gespräch sitze, zum Beispiel, wenn ich mich irgendwo bewerbe, weil ich ja gar nicht vorher weiß, wen ich da eigentlich, wer der Herr Huber jetzt eigentlich ist,
oder die Frau Meier. Ja.
Jetzt hast du gerade, da würde ich gerne noch so ein bisschen drauf einsteigen, über das Thema Elternkompetenzen gesprochen. Das finde ich nämlich auch super spannend. Kannst du mal ein paar Beispiele machen von Kompetenzen, die man so in der Elternschaft erwirbt und wie man die dann in den Arbeitsmarkt transferieren kann, also diesen Switch zu machen, den du beschrieben hast?
Ja, also ganz klassisch ist ja Organisationsfähigkeit. Das wissen viele Eltern und das nutzen auch viele Eltern schon. Aber beispielsweise auch Priorisierung unter Druck finde ich auch immer ganz, ganz toll, wenn ich mehrere Kalender gleichzeitig in meiner Familie.
Da muss ich lachen.
Den Blick habe und dann kommt trotzdem noch ein Anruf, weil hier Arzttermin verschieben oder im Job ist Meeting verschieben oder dann ist irgendwie der Anruf, das Kind ist gestürzt und es sind ja nicht nur die Kalender, die im Blick behalten werden, sondern eben auch die alles, was außerhalb der Normalität oder außerhalb des Planes quasi stattfindet. Und das erleben wir ja auch im beruflichen Umfeld. Also Priorisierung unter Druck hat ja erstmal, kann ich gut als Baustein reinnehmen, ohne zu erklären, dass ich das in meiner Familie gelernt habe. Ja. Kann ich natürlich. Oder wenn ich das erst eintrage, dann im Gespräch, wenn man dann fragt, wo haben Sie das denn gelernt, dann kann man das ja auch peu à peu immer weiter. Ne? Emotionale und soziale Intelligenz zum Beispiel brauchen wir unglaublich viel in Teams und in der Führungsebene. Auch das schulen wir jeden Tag. Und zwar, du kennst so dieses, vielleicht dieses 70-20-10-Modell. Mhm. 70% lernen wir durch den informellen Bildungsweg, also ja, indem wir uns einfach erkundigen und nachlesen und recherchieren und selbst erfahren. 20% über den Austausch mit anderen, indem wir uns von anderen Rat holen oder es uns einfach abschauen. Und nur 10% lernen wir durch den normalen, formalen Bildungsweg. Ja. Und das wissen ja die Arbeitgebenden, sonst würden sie Berufserfahrung, das ist auch informell, würden sie Berufserfahrung nicht so wertschätzen und auch besser honorieren. Ja. Und da einzusteigen und zu sagen, sich einfach bewusst zu werden, 80% lerne ich auch informell zu Hause. Und zu Hause hat eben nochmal diesen besonderen Baustein, dass das ein krasser, permanentes Wiederholungstraining ist. Ja? Und da ist gerade die emotionale und soziale Intelligenz, wird ja krass geschult, jeden Tag, minütlich manchmal.
Ja, kenne ich.
Genau. Oder Krisenmanagement, Verantwortungsbewusstsein. Also ich habe eine Liste, ich glaube, es sind 120 Skills, die ich einfach mal für ein Projekt, was ich gerne machen möchte, beruflich relevante Kompetenzen aus Elternschaft auf Erwerbsebene zu übersetzen und zu zertifizieren individuell. Da bin ich jetzt im Gespräch mit zwei Universitäten und einer Hochschule, die das Projekt machen wollen mit Unpaid Care Work. Und dafür habe ich 120 Skills recherchiert. 120, und es ist mir nicht schwer gefallen, irgendwie die hervorzuheben, da einfach zu gucken, was mache ich jeden Tag? Was erreiche ich jeden Tag? Wie mache ich das? Kriegen wir ein neues Bewusstsein dafür? Was kann ich eigentlich alles?
Ja. Also ich bin voll bei dir, dass wir in der dass Elternschaft wirklich das härteste Bootcamp der Welt ist, gerade eben für wie du sagst, Organisation, Führung, Umgang mit anderen, bin ich da total dabei. Es gibt natürlich auch Dinge, die man verlernt in der Zeit, wie der Umgang zum Beispiel mit neuen Techniken, Tools. Aber ich sag mal, das sind ja die Dinge, die man in der Regel auch relativ leicht erlernen kann. Ja, also es scheitern ja die wenigsten Menschen im Berufsleben daran, dass sie das neue Mail-Programm nicht bedienen können, sondern es scheitert in der Regel am Umgang miteinander, an der Kommunikation oder organisieren. Also das sind ja die Dinge, wo es dann manchmal schief geht. Ja, das klingt jetzt alles super gut und du weißt, ich bin auf deiner Seite und gleichzeitig würde ich jetzt sagen, habe ich nicht den Eindruck, dass dieser Gedanke in der Arbeitswelt so voll angekommen ist.
Absolut, ja.
Deswegen, was ist denn deine Hypothese oder dein Gedanke dazu?
Ich glaube, wir definieren Leistung einfach monetär und das ist, für mich fühlt sich das falsch an. Weil nur weil wir für etwas kein Geld verdienen, heißt das nicht, dass wir nicht etwas geleistet haben. Und es gibt einfach Menschen in unserer Gesellschaft, die stundenmäßig so viel mehr leisten als andere und gleichzeitig viel weniger Geld verdienen. Ich glaube, das ist ein gesellschaftliches Ding, wirtschaftliches Ding, politisches Ding, dass wir da einfach aus unterschiedlichen Brillen drauf schauen. Und die Brille aus, oder dieser Blick aus der Sorgeverantwortung und Pflegeverantwortung heraus, der fehlt einfach, sowohl in der Wirtschaft als auch in der Politik. Und wenn ich mir anschaue, dass die Frauenquote, also dass wir immer weniger Frauen werden in der Wirtschaft auf Entscheidungsebene, in der Politik auf Entscheidungsebene, dann wundert es mich nicht, weil wir können, ich erwarte zwar eigentlich von den Menschen, die Politik machen, dass sie in der Lage sind, sich auch in andere Lebensrealitäten reinzudenken, aber irgendwie scheint das doch sehr, sehr schwer zu sein. Und wenn jeder nur aus seinem Blick drauf schaut, dann werden eben ganz viele vergessen, weil nicht vertreten sind in den Entscheidungspositionen.
Absolut, da bin ich ganz bei dir. Und ich habe mir gerade gedacht, als du das so beschrieben hast, eigentlich brauchen wir keine Männer- und Frauenquote in der Politik oder in der Wirtschaft, sondern wir bräuchten eine Quote aus Menschen, die Care-Arbeit tragen oder nicht tragen. Also das wäre also eigentlich, also wir setzen ja immer noch, ist ja auch witzig eigentlich an dieser Frauenquote, oder wenn man so argumentiert, wir setzen immer noch Frauen mit der Erfahrung mit Care-Arbeit gleich, ja, im Endeffekt an der Stelle.
Ja.
Das ist natürlich auch ein Problem. Also wir haben einfach ein Verteilungsproblem bei Sorgearbeit. Also ihr alle kennt wahrscheinlich den Gender Care Gap, der eben einfach, kann man ausrechnen, dass eben Frauen im Schnitt mehr Sorgearbeit tragen, dafür weniger Erwerbsarbeit leisten. Insgesamt aber, und das ist mir vielleicht noch wichtig zu sagen, mehr arbeiten im Schnitt als Männer in Deutschland. Also kann man ausrechnen, ich glaube, es sind 1,5 Stunden aktuell, wenn man Care- und Erwerbsarbeit zusammenrechnet. Und das ist natürlich eigentlich eine fatale Geschichte, ja, weil wir quasi Frauen tragen damit eigentlich die Hauptlast, werden aber insbesondere eben in Bezug auf dieses Thema Care-Arbeit null wertgeschätzt oder kriegen dafür weder monetär was zurück, noch eben in Form von Anerkennung.
Absolut.
Jetzt lass uns mal in die Zukunft blicken. Du hast vorhin gesagt, du hast eine Vision. Das finde ich schön, ich mag Visionen. Gerade bei dem Thema sind sie auch wichtig, glaube ich, um da dranbleiben zu können. Wie sieht denn deine Vision aus? Was müsste denn passieren, damit sich der Wert von Sorgearbeit in unserer Gesellschaft verändert?
Ich sage so gern, dass wir Menschen wieder Menschen zugewandt werden. Also die Vision von Unpaid Care Work habe ich ja vorhin schon kurz angedeutet, dass es einfach als Normalität wird, dass Sorgearbeit und Pflegearbeit, das Kümmern um andere Menschen ein Teil der Leistungsdebatte wird und ein Teil des selbstverständlicher Teil im Lebenslauf. Also für mich ist so Sichtbarkeit, Wahrnehmung, Bewusstsein, die Bereitschaft, sich in andere Lebensrealitäten zu öffnen, einfach die Bereitschaft, in mein Gegenüber einfach auch mal so sein zu lassen, wie er ist. Das ist für mich ein ganz entscheidender Faktor. Und was ich großartig finde, es gibt immer mehr Initiativen, Verbände, Organisationen, die sich diesem Thema jetzt widmen, und ich feiere jede, die kommt, wirklich, weil wir können nicht genug sein, die sich diesem Thema widmen. Um das ist auch was mir total, dieses netzwerkübergreifende Wir brauchen ein Wir, und wir müssen ansteckend sein, wir müssen begeistert sein, damit wir die Menschen einfach mitnehmen und ein Stück weit aus, das klingt jetzt zwar doof, aber auch aus dieser Lethargie, diesem Prozess, dass Menschen sich damit in ihr Schicksal fügen. Es ist jetzt eben so und ich kann nichts ändern. Und ja, wenn ich bedenke, was alles geändert werden müsste, dann könnte man auch sagen, so, oh Gott, und das schaffen wir nie. Aber es fühlt sich so viel besser an, einfach den Unterschied zu machen und zu sagen, ich in meinem eigenen Wirkungskreis, das, was mir möglich ist, und ich glaube, das kann jeder. Jeder Mensch hat einen Wirkungskreis, in dem er Dinge anders machen kann. Wenn wir das beginnen und uns einfach gegenseitig erkennen und verbinden und sagen, ein Wir, ein menschenzugewandtes Wir schaffen, das ist, ich glaube, das ist ein ganz, ganz großer Hebel, einfach Menschlichkeit wieder einziehen zu lassen.
Ich glaube, Franziska, ich würde das gerne so stehen lassen. Ich fand das einen wahnsinnig guten Schlusssatz. Ich bedanke mich erstmal bei dir bis dahin für das Gespräch und wünsche dir alles Gute.
Danke, Johanna. Herzlichen Dank.